Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Das Vorwort vom Domherr Andreas Fuchs im neuen Buch des heiligen Pater Pio, Gekreuzigt aus Liebe, geschrieben von Pater Gottfried Ecker, lautet: Pater Gottfried Ecker ist wie der heilige Evangelist Lukas allem sorgfältig nachgegangen, um es für uns der Reihe nach aufzuschreiben, damit wir uns von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen können, in der wir unterwiesen wurden. In seinem Büchlein über den heiligen Pater Pio zeichnet er liebevoll das Bild seines inneren und äußeren Lebens. Auf jeder Seite leuchtet uns die Ehrfurcht und die Liebe von Pater Gottfried für seinen stigmatisierten Mitbruder entgegen. Und Radio Gloria freut sich darüber, dass wir heute im Gespräch mit Pater Gottfried über dieses Buch sind. In der heutigen, zweiten von den drei Sendungen geht es um das geistliche Kind des heiligen Pater Pius. In der dritten Sendung werden die Charismen und die Geistigkeiten behandelt. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich, Pater Gottfried, bei Radio Gloria.
Ja, grüezi, Frau Marti.
Und wir freuen uns jetzt auf die weiteren Ausführungen.
Pater Pio lebte, um zu beten. Das Gebet war sein Atem, sein Leben. Man kann wohl sagen, dass er schon vor seinem Eintritt ins Kloster stets in Gott versunken lebte, und so sollte es in seinem ganzen Leben dann sein. Ja, nach einem guten Monat nach der Priesterweihe geschah dann auch etwas, was etwas Eingreifendes ist. Er ist ja dann viel auch aufs Feld hinausgegangen, hat im Freien meditiert, meistens im Schatten einer Ulme. Und plötzlich spürte er an seinen Handflächen da Schmerzen. Das waren die ersten Anzeichen der Wundmale. Erst ein Jahr danach erzählte er dieses seltsame Ereignis dann seinem Oberen. Ich möchte dann später noch eigens noch mehr über die Wundmale sprechen. Und wie gesagt, Pater Pio hatte immer wieder auch mit dem Bösen zu kämpfen. Gott hatte mit ihm große Dinge vor, auch wenn der Herr ihn immer wieder mit vielen geistlichen Wonnen beschenkte, so bereitete er sich dann immer mehr und mehr auf ein wichtiges Geheimnis vor, das die Mystik auch von der Durchbohrung des Herzens berichtet. Also vor der eigentlichen Stigmatisation, die am 20. September 1918 stattfand, hatte Padre Pio schon eine ganz wichtiger Moment. Er sagt in seinem Brief an seinen geistlichen Begleiter, Padre Agostino: Ich fühle dann, lieber Pater, dass die Liebe mich umschließt, besiegen wird. Die Seele läuft die Gefahr, sich vom Leib zu trennen, weil sie auf Erden Jesus nicht genug lieben kann. Ja, meine Seele ist von der Liebe zu Jesus verwundet. Ich bin krank vor Liebe. Ich fühle ständig den bitteren Schmerz dieser Liebensglut, die brennt und nicht verzehrt. Empfehlen Sie mir doch, wenn Sie können, ein Heilmittel für den gegenwärtigen Zustand meiner Seele. Hier ein schwaches Bild für das, was Jesus in mir wirkt. Ähnlich wie ein reißender Fluss alles, was ihm in seinem Lauf begegnet, mit sich in die Tiefen des Meeres reißt, so zieht meine Seele, die sich in den uferlosen Ozean der Liebe Jesu versenkt hat, ohne irgendeinen Verdienst meinerseits und ohne mir darüber Rechenschaft zu geben zu können, alle ihre Schätze hinter sich. Und Padre Benedetto berichtet dann von dieser Stigmatisierung, noch besser diese Durchbohrung des Herzens, das bereits am 5. August 1918 geschehen ist. Padre Pio sagt Padre Benedetto Folgendes: Ich vermag euch kaum zu sagen, was in dieser Zeit höchsten Martyriums geschehen ist. Ich war dabei, unseren Knaben am Abend des 5. August die Beichte abzunehmen. Da wurde ich auf einmal beim Anblick einer himmlischen Gestalt, die von meinem geistigen Auge erschien, mit äußerstem Schrecken erfüllt. Sie hielt eine Art Werkzeug in der Hand, ähnlich einer sehr langen Eisenklinge mit scharf geschliffener Spitze, und aus dieser Spitze schien Feuer zu sprühen. All das sehen und beobachten, wie gesagt, der Gestalt ihr Gerät mit aller Wucht in meine Seite stieß, war Sache eines Augenblicks. Mit Mühe brachte ich einen Klagelaut hervor, ich fühlte mich sterben, ich sagte dem Knaben, er solle gehen, da ich mich nicht wohl fühlte und keine Kraft mehr hatte, fortzufahren. Dieses Martyrium dauerte ohne Unterbrechung bis zum Morgen des 7. August. Was ich in diesen schlimmen Tagen litt, ich weiß es nicht zu sagen. Von jenem Tag an bin ich zu Tode verwundet. Ich spüre im Innersten der Seele eine Wunde, die immer offen ist und die mir fortdauernde Qualen bereitet. Soweit dieses Zeugnis, dieses wichtige Zeugnis. Also hier geht es vor der offiziellen Stigmataverleihung, diese Durchbohrung des Herzens, dass ein guter Monat vorher stattgefunden hat. Also Padre Pio ist ein von Gottes Liebe Verwundeter und wird das bis zum Lebensende bleiben. Das war den Mitmenschen von außen nicht sichtbar, sondern erst später dann, als er die Wundmal an den Händen und an den Füßen, da hat man das gesehen. Ja, Padre Pio ist dann nach San Giovanni Rotondo gekommen und seine Tätigkeit war dann vor allem, er musste diese Schüler des sogenannten seraphischen Kollegs betreuen. Das waren also junge Seminaristen, Gymnasiasten, die in San Giovanni Rotondo in einem eigenen Haus wohnten, beim Kloster der Kapuziner. Das waren also Kapuzineraspiranten und für diese war er dann so eine Art wie geistlicher Begleiter. Das ist eben auch diese Stelle, wo wir gehört haben, dass er da bei dieser Beichte, dass er die abbrechen muss. Es war einer dieser kleinen, dieser Seminaristen. Das war damals also so in den Orden, dass man sogenannte Nachwuchsseminare hatte und in diesem Nachwuchsseminar hat also Padre Pio dann gewirkt. Das war seine erste Aufgabe. Es waren circa 15 Ordensaspiranten da, denen er geistliche Vorträge hielt, Beichte hörte und sie vor allem begleitete auch durch sein Gebet Richtung Priestertum. So ist also in diesem Klösterchen, das ganz am Ende der Welt war, also können wir sagen, jetzt im übertragenen Sinn, außerhalb des Städtchen San Giovanni Rotondo war dieses Klösterchen Santa Maria delle Grazie auf einer Anhöhe ganz, ganz isoliert, wie es oft bei solchen Klöstern war. Dann haben ihn auch Laien entdeckt, es sind dann immer mehr Menschen zu ihm gekommen, um zu beichten. Er hat ihnen Vorträge gehalten und so ist dann mehr oder weniger auch, sind dann geistliche Söhne und Töchter, haben sich dann um ihn geschart. Am Freitagmorgen des 20. September 1918, es waren also nur wenige Wochen vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, 3 Tage nach dem Fest der Stigmata des heiligen Franziskus, empfing dann Padre Pio die sichtbaren Wundmale. Er hat also dann am Morgen nach der Messe, hat er im Brüderchor vor dem gekreuzigten Herrn gebetet, Danksagung gehalten. Zugleich empfand er ein starkes Gefühl des Friedens und er wurde von einem sanften Schlaf übermannt und auf einmal sah er wieder diese Gestalt, die schon am 5. August ihm das Herz durchbohrt hatte und er sah dann beim Gekreuzigten im Brüderchor am Kreuz, wie das Blut aus den Wunden floss und er hatte dann selber auch diesen Schmerz an den Händen und Füßen und so kann man sagen, ist es dann sichtbar geworden, dass er die Wundmale getragen hat. Er selber flehte Gott an, lass mir den Schmerz, steigere ihn, wenn du willst, aber nimm mir diese sichtbaren Wunden, gewähre mir die Gnade, dass man sie nicht sieht. Ja, gerade das sehen wir, dass der Heilige die sichtbaren Wundmale niemals gesucht hat, dass er sie verbergen wollte. Doch das war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil immer wieder auch daraus Blut floss. Und wir wissen, Padre Pio hat von dem Moment an dann 50 Jahre die Wundmale getragen. Er konnte das nicht mehr verbergen vor den Menschen. Und es wurde dann überall in den lokalen Zeitungen, der Presse ganz in Italien, darüber von diesem wundersamen, stigmatisierten Mönch aus San Giovanni Rotondo berichtet. Und so kamen immer mehr Leute auch nach San Giovanni und wollten diesen Mann sehen. Neugierige, sensationslustig, aber nicht nur solche, sondern es gab auch viele Menschen, die wirklich geistlich gesucht haben und bei Padre Pio sehr viel Trost und Kraft gefunden haben. 50 Jahre wird Padre Pio die Wundmale tragen, ein Symbol auch der Uneinigkeit. Diese Stigmatas waren zum Teil auch sehr umstritten, auch bei Medizinern. Zwei Ärzte waren der Meinung, dass diese Wundmale aus natürlicher Sicht unerklärlich seien. Ein weiterer Mediziner war gegenteiliger Meinung. Er versuchte, die Wundmale zu behandeln, aber ohne Erfolg. Die Stigmen blieben dann unverändert. Sie heilten nicht, bluteten weiterhin. Und der Bischof, der Ortsbischof von Manfredonia, wo San Giovanni Rotondo dazugehörte, behauptete sogar, er ist vom Teufel besessen und die Brüder von San Giovanni sind eine Bande von Betrügern. Also wir sehen hier, diese Wundmale sind bereits am Anfang sehr, sehr umstritten. Er wurde dann auch von der Kirche gemaßregelt. Das Geschehen um diesen Kapuziner von San Giovanni, das sei kein übernatürliches Phänomen. Es wurde ihm dann 1931 sogar auferlegt, dass er nicht mehr öffentlich die Messe lesen konnte, dass er nicht mehr Beicht hören durfte. Und wenn wir denken, dass viele Menschen ihn schon aufgesucht haben, denen er geistlicher Begleiter war, geistlicher Vater war. Und so hat der heilige Papst Johannes Paul II. Bei der Seligsprechung 1999 gesagt, dass der kirchliche Gehorsam für Padre Pio gleichsam ein Schmelztiegel der Prüfung gewesen sei. Als sich das Gerücht um eine Versetzung des Stigmatisierten verbreitete, gab es einen regelrechten Volksaufstand. Das süditalienische Temperament ist durchgebrochen, das Kloster wurde gestürmt und die Verantwortlichen wurden bedrängt. Die waren nicht mehr des Lebens sicher, weil der Pater Pio, der darf hier nicht weg. Nach dieser unfreiwilligen Klausur, 2 Jahre hat sie gedauert, konnte er dann 1933 wieder öffentlich die Messen lesen, Beichte hören, Pilger empfangen. Die Menschen konnten ihn aufsuchen. Er hat sie begleitet. Von überall her kamen sie und immer mehr pilgerten zu ihm für ein paar Tage, für Wochen, für Monate, um eben diesen heiligmäßigen Franziskussohn zu begegnen.
Bella sofferenza.
Nach diesem wunderschönen musikalischen Ausflug mit dem Lied Madre Dei Servi della Sofferenza, es ist ein Gebet zur Mutter der Diener des Leidens, sind wir zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger über das Buch vom heiligen Pater Pio. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken und Ausführungen von Pater Gottfried. Pater Gottfried, Sie haben erwähnt, dass immer mehr Leute ihn aufgesucht haben und dass es dann einen Aufstand gab. Und ich glaube, daraus entstanden dann auch Gebetsgruppen und zum Beispiel, man kann auch ein geistiges Kind vom heiligen Pater Pio werden. Können Sie etwas darüber erzählen?
Ja, ich glaube, gerade diese geistlichen Söhne und Töchter, begonnen hat das 1917, es waren vor allem Beichtkinder, die zu ihm kamen, er hat sie begleitet, auch in brieflicher Korrespondenz, da gibt es so unglaublich viele Korrespondenz, die Pater Pio eigentlich betrieben hat, weil diese Menschen haben dann eben seine Heiligkeit erkannt und haben ihn dann darum gebeten, dass sie geistliche Söhne und Töchter werden könnten. Bestimmt war es vor allem eben diese geistige Führung, die Menschen, die bei ihm gebeichtet haben, und er hat ihnen Ratschläge erteilt. Es kamen natürlich verschiedenste Menschen von überall her mit verschiedensten Nöten und Anliegen, und er hat ihnen versucht, auf irgendeine Weise zu helfen. Er stellte an seine geistlichen Kinder auch hohe Anforderungen, er machte ihnen Mut, er zog sie zu einem eifrigen christlichen Weg, zur Pflichterfüllung, besonders auch zur Kreuzesnachfolge. Ja, da hat er doch einiges von ihnen verlangt und einige natürlich auch, die er dann auch in geistliche Berufe geführt und begleitet hat. Er fühlte sich wirklich sehr verpflichtet für all seine geistigen Söhne und Töchter. So sind dann auch langsam Gebetsgruppen entstanden, wo Menschen zusammen gebetet haben in der Begleitung von Padre Pio. Und so sind dann viele Gebetsgruppen weltweit entstanden. Er sagte zum Beispiel zu seinen geistlichen Kindern, die Zeit, die man zur Ehre Gottes und zur Rettung der Seelen verbringt, ist nie schlecht verbrachte Zeit. Unsere guten Sitten veranlassen die anderen, auch unser geistliches Leben nachzuahmen. Wenn andere nicht freundlich reagieren, brauchen wir die Tugend der Langmut. Man soll nie vom Bemühen ablassen, anderen zu helfen, selbst wenn sie keinen Nutzen aus unserer Hilfe ziehen. Ja, Frau Marti, Sie haben noch gesagt, eben, dass heute noch geistliche Kindschaft möglich ist in Padre Pio. Tatsächlich, es ist bis heute möglich, ein geistliches Kind, eine geistige Tochter, ein geistiger Sohn des heiligen Padre Pio zu werden. Die Kapuziner von San Giovanni Rotondo legen 7 Punkte dar, wie man als geistiges Kind von Padre Pio leben kann. Diese Punkte sind, ich lese sie jetzt vor. Erstens, lebe intensiv in der göttlichen Gnade. Zweitens, bezeuge deinen Glauben in Worten und Taten und lebe ein wahrhaft christliches Leben. Drittens, wünsche unter dem Schutz des heiligen Padre Pio von Pietralcina zu bleiben und von den Früchten seiner Gebete und Werke zu profitieren. Viertens, strebe dem ehrwürdigen Vater in all seinen Tugenden nach, besonders in seiner Liebe für Jesus Christus, die allerheiligste Eucharistie, die Jungfrau Maria, den Papst und die ganze Kirche. Fünftens, folge seinem Beispiel und bete täglich den Rosenkranz. Sechstens, besuche an jedem Sonntag und jedem Freitag die heilige Messe. Siebtens, lass dich vom Geist der Liebe gegenüber deinen Brüdern und Schwestern leiten. Padre Pio hat sogar einmal gesagt für seine geistigen Kinder, ich versichere euch, dass ich, wenn der Herr mich rufen wird, zu ihm sagen werde, Herr, ich bleibe an der Pforte des Paradieses stehen und werde erst dann eintreten, wenn ich das letzte meiner Kinder habe eintreten sehen. Also man kann sich da melden bei den Kapuzinern in San Giovanni Rotondo. Frau Marti wird Ihnen dann noch diese Adresse genau dann angeben.
Der heilige Pater Pio hat enorm gewirkt. Wie sah so ein Tagesablauf bei ihm aus?
Ja, sein Tagesablauf gestaltete sich folgendermaßen. Täglich erhob er sich um 3.30 Uhr und verweilte dann in dieser Morgenstille in Betrachtung versunken in seiner Zelle. Und wenn er dann die Zelle verließ, um in die Sakristei zu gehen, kam er an eines der beiden Fenster, grüßte und segnete die Leute, die ihm gegenüber vor der Klostermauer standen. Also hatten schon früh, sind da Menschen gestanden. Gegen 5 Uhr las er dann die heilige Messe und vor jeder Messe drängten sich die Menschen dann um ihn. Einige Minuten vor Messebeginn wurde das Mittelportal der neuen Kirche, die 1959 eingeweiht wurde, geöffnet. Weil das Portal nicht ganz geöffnet wurde, war das Gedränge dann besonders groß. Nur 2 Personen konnten gleichzeitig in die Kirche hineinkommen, fast wie zu Corona-Zeiten. Als Padre Pio noch in der alten Klosterkirche zelebrierte, versammelten sich die Gläubigen bereits schon um 1 Uhr in der Früh, muss ich das mal vorstellen. Sie beteten den Rosenkranz und hofften dann in der Frühmesse um 5 Uhr einen guten Platz zu bekommen, um dem heiligenmäßigen Priester dann beim Zelebrieren gut zuschauen zu können. Nach einem kurzen Frühstück um 6.30 Uhr ging er dann in den Beichtstuhl. Männer beichteten in der Sakristei in der alten Kirche, die Frauen beichteten im Beichtstuhl der alten Kirche, wo es drauf steht, Konfessionale. Dort blieb er dann bis um 9 Uhr. Im Laufe der Zeit wurde der Ansturm der Penitenten immer stärker und wer bei Pater Pio beichten wollte, musste sich dann in einem Vormerkbuch eintragen. Alle Vorgemerkten mussten dann auf die Beichte bei Pater Pio so lange warten, bis ihre Nummer oder beziehungsweise ihr Name beim Appell dann durch diesen Beichtaufsichtspater aufgerufen wurde. Also eben, wie gesagt, waren so viele, das musste dieses System eingeführt werden. Wenn sich Vorgemerkte beim Anruf nicht meldeten, verfiel das Beichtgespräch. Sie mussten dann also erneut wieder in einem Vormerkbuch sich eintragen lassen. Nach diesem Beichtdienst betete der Heilige anschließend in seiner Zelle den Rosenkranz. Um 10.45 Uhr erschien er zu einer Anbetungsstunde in der Klosterkirche. Um 12 Uhr betete er den englischen Gruß, ging danach mit den Mitbrüdern zum Mittagsmahl und um 13 Uhr vertiefte er sich ins Breviergebet und suchte dann um 14.45 Uhr wiederum den Beichtstuhl auf. Um 15.30 Uhr betete er auf der Empore und spendete anschließend dann den Segen für die Gläubigen. Dann hatte er um 5 Uhr eine gute halbe Stunde Ruhe, er ging in den Klostergarten, spazierte dort, sprach mit seinen Mitbrüdern und Besuchern und um 18.30 Uhr kam für ihn wiederum eine Zeit des Gebetes. Anschließend zog er sich dann zur Lektüre und zur Nachtruhe zurück. Also wir können sagen, ein voll bepackter Tag ging dann wiederum für den guten Padre zu Ende.
Pater Gottfried, dann ist ja ein wunderbares Werk der Großkliniken darin entstanden. Können Sie vielleicht noch einige Worte darüber berichten und auch, wie er dann selig heilig gesprochen wurde?
Eines seiner größten Taten war sicher dieser Bau der Casa Sollievo della Sofferenza, also dieses Haus zur Linderung der Leiden. Wie gesagt, Padre Pio zeitlebens leidend. Er hatte ein großes Herz für die leidenden Menschen und so ist ihm gelungen, ein Spital für die Region und eigentlich auch für Italien zu bauen, das vor allem eben auch arme Menschen, die Leiden aufnehmen konnten. Heute umfasst dieses Haus über 2000 Betten und gehört zu einer der modernsten sanitarischen Zentren Italiens und vielleicht sogar der Welt. Es sind da 400 Ärzte, 1200 Krankenpfleger und Pflegerinnen, die für diese Menschen arbeiten. La Casa Sollievo sollte nach dem heiligen Padre Pio ein Ort des Gebetes und der Wissenschaft sein. Als ihm wegen dem Bau dieses Komplexes Vorwürfe gemacht wurden, das sei doch viel zu luxuriös, antwortete er, wenn es möglich wäre, würde ich dieses Gebäude aus Gold machen, weil der kranke Jesus ist, und das alles ist wenig, was man für den Herrn tut. Und zu den Pflegern und Ärzten sagte er, ihr habt die Aufgabe, die Kranken zu heilen. Wenn ihr ihm ans Krankenbett nicht Liebe bringt, glaube ich nicht, dass Arzneien viel nützen. Also, er hat wirklich hier etwas Großartiges geschaffen. Er hat viele Freunde gefunden, die ihm auch das finanziell, vor allem Gelder aus Amerika, aus Europa, überall her, dass dann die Klinik, die schon 1940 geplant war, aber dann wegen dem Zweiten Weltkrieg erst offiziell 1947 in Angriff genommen werden konnte und 1956 dann offiziell eingeweiht wurde. Also großartig, was sich hier in diese, können sagen, Spitalstadt herangewachsen ist. Es wurde auch 1991 ein Institut für medizinische Forschung eröffnet, also nicht nur ein Spital, sondern auch ein Forschungszentrum, also etwas ganz, ganz Großartiges. Kurz nach der Spitaleinweihung ist dann Padre Pio auch kränklich geworden, noch kränker geworden, so dass er dann zum Teil nicht mehr die Messe zelebrieren konnte, aber konnte sich dann wieder aufrappeln. Am 22. September 1968 feierte er noch zum letzten Mal mit großer Mühe die Heilige Messe. Diese wurde damals vom jungen Priester Pfarrer Bouchard aufgenommen. Das kann man heute noch eigentlich sehen, die ganze Messe. Er hörte noch ein paar Beichten, spendete den Segen und dann um Mitternacht verlangte er von einem Mitbruder selber zu beichten, hat die Ordensgelübde erneuert. Wie sein Vater Franziskus bat er seine Mitbrüder um Verzeihung seiner Schwächen. Danach segnete er alle Umstehenden und vor allem die vielen Menschen, die gekommen waren, um auch sein Jubiläum 50 Jahre Stigmata zu feiern. An seinem Sterbetag am 23. September schloss sich auch die Wunde der linken Hand, ohne irgendeine Narbe zu hinterlassen. Verschiedene Ärzte hatten jahrelang diese Stigmen sorgfältig im Auge behalten und diese Stigmata sind dann eigentlich verschwunden. Ich möchte aber in einem weiteren Beitrag noch eingehend auf das zu sprechen kommen. Am 26. September 1968 führte man im Trauerzug den Leichnam des verehrten und geliebten Bruders und Vaters noch einmal durch die Stadt. Es waren etwa 100.000 Menschen, die den Weg säumten, um ihm die letzte Ehre zu geben. Ein Jahr vor der Seligsprechung wurde die Zahl auf 5 Millionen Menschen, die seine Krypta aufsuchten, geschätzt. Rund 180.000 Gläubige nahmen dann am 2. Mai 1999 an der Seligsprechung auf dem Petersplatz teil. Es war die größte Seligsprechung, welche die Welt je gesehen hatte. Denn diese feierliche Zeremonie wurde auf Großbildschirmen vor dem Platz der Lateranbasilika und in San Giovanni Rotondo übertragen. Damit konnten also mehr als eine halbe Million Menschen an diesem liturgischen Gesehen teilnehmen. Das Ereignis war nach Einschätzung der Sicherheitskräfte eine der größten religiösen Massenveranstaltungen der neuesten Zeit. Die Heiligsprechung war dann am 16. Juni 2002, auch vom heiligen Papst Johannes Paul II. Das hat natürlich da auch sehr, sehr viele Menschen veranlasst, dahin zu gehen. Er wurde dann, wie gesagt, heilig gesprochen, zu Ehren der Altäre erhoben. In der großen Menge war in der ersten Reihe zum Altar auch Matteo Pio Colca, der im Jahr 2000 an einer schweren Hirnhautentzündung litt und vom Heiligen geheilt worden war. Die Ärzte haben ihn aufgegeben und das war eben das eigentliche Wunder. Ja, San Giovanni heute, wenn wir denken, dass als Padre Pio 1916 nach San Giovanni Rotondo kam, gab es dort gut 2000 Einwohner. Heute sind es 27.000. Die Hälfte dieser Einwohner leben vom berühmten Einwohner dieses Ortes, arbeiten als Kellner, Köche, Hoteliers, Händler, Krankenschwester, Ärzte und so weiter. Es gibt also seit 2003 auch einen eigenen Padre Pio TV-Sender. Täglich bilden heute unzählige Gläubige aus der ganzen Welt zur Kirche von Padre Pio, zum Krypta, zum Grab des Heiligen. 2004 wurde die große Wallfahrtskirche San Pio da Pietralcina errichtet. Sie wurde nach den Entwürfen des Architekten Renzo Piano aus Genua gebaut. Und seit dem 19. April 2010 ist die Unterkirche die letzte Ruhestätte des großen Heiligen Italiens. Seine sterblichen Überreste sind dort in einem Glassarg und können von den Gläubigen auf würdige Weise verehrt werden. Ja, wir können sagen, San Giovanni Rotondo ist nach dem mexikanischen Guadalupe und St. Peter in Rom der drittmeist besuchte christliche Wallfahrtsort der Welt. Es sind jährlich bis zu 7 Millionen Pilger, die zum Heiligen aus Pietrelcina nach San Giovanni Rotondo reisen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte, Gedanken von ihm sagen, die er geprägt hat. Er sagt unter anderem, das schönste Credo kommt von deinen Lippen, wenn es Nacht um dich ist, bei einem Opfer im Schmerz, bei der höchsten Anstrengung eines unbeugsamen Willens zum Guten. Dieses Credo ist wie ein Blitz, der die Dunkelheit deiner Seele zerreißt, in seinem Leuchten dich emporhebt. Dann ein ganz wichtiges Wort. Ehe kann die Welt ohne die Sonne existieren, als ohne die Eucharistie. Von den drei Kreuzen, welche auf Kalvaria standen, musst du dir, o Mensch, eines wählen. Entweder du stirbst unschuldig mit Jesus oder mit dem Reuigen oder mit dem verdammten Schächer. Wähle dir selbst das ewige Glück. Angenommen, du hättest alle Sünden der Welt begangen, Jesus sagt dir immer wieder, viele Sünden sind dir vergeben, denn du hast viel geliebt. Höre auf mit deinen leeren Sorgen. Denke daran, dass nicht der Gedanke die Schuld ausmacht, sondern die Zustimmung zu solchen Gedanken und Gefühlen. Wenn ihr nicht genügend Zeit habt, dann zieht dem mündlichen Gebet die Betrachtung vor, die noch fruchtbarer ist. Das Sehnen nach dem ewigen Frieden ist gut, ist heilig, aber man muss es abschwächen durch die völlige Ergebung in den göttlichen Willen. Es ist mehr wert, den göttlichen Willen auf Erden zu tun, als im Genuss des Paradieses zu sein. Die Liebe ist die Königin der Tugenden. Wenn die Perlen durch einen Faden zusammengehalten werden, so werden es die Tugenden durch die Liebe. Und so wie die Perlen herunterfallen, wenn der Faden reißt, so zerstreuen sie sich die Tugenden, wenn die Liebe fehlt. Küsse Jesus oft in herzlicher Liebe und du wirst ihn damit über den verräterischen Kuss seines ungetreuen Jüngers Judas trösten. Da möchte ich diese Gedanken schließen mit einem Gebet zu Padre Pio, Gebet zu Gott, Padre Pio, dass er uns Fürbitte sei. Du Gott des Lebens, du hast deinen Diener Padre Pio von Pietrelcina deine große Wundermacht ausstrahlen lassen. Er war ein wunderbares Werkzeug in deiner liebenden Hand. Schenke uns den Heiligen Geist auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, dass wir deinen Eingebungen folgen und so selbst wertvolle Werkzeuge für dich sein können. Dazu segne euch auf die Fürbitte des heiligen Padre Pio, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Pater Gottfried, ich danke Ihnen ganz herzlich für die schönen und tiefgreifenden Gedanken über den heiligen Pater Pio. Radio Gloria freut sich bereits heute schon auf den letzten Beitrag mit Ihnen über die Geistigkeit und die Charismen des heiligen Pater Pio.
Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Marti, und Gottes Segen auch Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich in Bezug auf die Anmeldung und Informationen das geistige Kind bei der folgenden Adresse melden: Frati Minori Cappuccini, Santuario Santa Maria delle Grazie, 71013 San Giovanni Rotondo. Die Telefonnummer lautet 0039 0882 417. Sie können dieses Büchlein beim Miriam Verlag in Jestetten beziehen. Die Adresse lautet Brühlweg 1 79798 in Jestetten und die Telefonnummer 0049 77 4592 9830. Die Internetseite lautet www.miriam-verlag.de. Ein ausführlicher Gebetsteil mit Novene, Litanei und einem Rosenkranz und Pater Pio rundet das Büchlein mit rund 65 Seiten ab. Und so verabschiede ich mich. Mein Name ist Andrea Marti und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Führt Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.